Hallo und herzlich willkommen im Radioaktiv Nachgefragt. Mein Name ist Jakob Wolf und ich habe heute Tang bei mir zu Gast. Tang ist 18 Jahre alt, kommt aus Hameln und war zuletzt in den USA und das im Rahmen des parlamentarischen Patenschaftsprogramms, ein Stipendium des Deutschen Bundestages, das jedes Jahr an Schülerinnen und Schüler sowie junge Berufstätige im Alter von 15 bis 17 Jahren vergeben wird. Und dadurch können die jungen Schülerinnen und Schüler eben ein Austauschjahr in den USA erleben. Ja, Tang hat das wie gesagt gemacht, ist heute hier bei mir im Studio. Hallo Tang, schön, dass du da bist.
Moin moin und ja, freut mich hier dabei sein zu dürfen.
Also Tang, ich würde sagen, bevor wir über deine Zeit in den USA sprechen, schauen wir doch erstmal auf das Stipendium selbst. Nimm uns doch mal etwas mit, Tang, wie kam es überhaupt zu dem Stipendium?
Ja, wir sind ja alle natürlich irgendwie von amerikanischen Medien und amerikanischem Einfluss überall schon geprägt. Also das heißt auch ganz früh in der Kindheit schon ganz viele amerikanische Filme geguckt, Musik auch überall mit dabei. Und dazu kommt für mich auch noch, dass mir der Englischunterricht schon immer sehr viel Spaß gemacht hat. Das war dann auch immer mein absolutes Lieblingsfach. Und zu dem Punkt kommt dann natürlich auch noch dazu, dass meine Geschwister beide das Stipendium dann auch schon bekommen haben. Und das alles in Kombination hat dann natürlich meine Neugier geweckt und demnach wollte ich dann auch das Stipendium haben.
Ja, klingt auf jeden Fall so schon mal sehr logisch. Natürlich kann man dann ja auch verstehen, gerade wenn deine beiden älteren Geschwister das schon gemacht haben. Wie lief denn aber dieser Prozess dann genau ab? Also was musstest du für Hürden nehmen, um dann eben auch das Stipendium zu bekommen?
Für mich war es größtenteils die Hürde, nicht aufzuhören, denn ich habe das Stipendium nicht nach dem ersten Anlauf bekommen, sondern wirklich nach dem dritten. Das heißt, ich wurde mehrmals abgelehnt und für mich war die Hürde dann darin, nicht aufzugeben und dran zu bleiben am Ball. Und das habe ich dann getan, denn das Stipendium wird nicht einfach so vergeben, sondern man muss einen Bewerbungsprozess natürlich durchlaufen und da kann es dann schon an einigen Stellen sehr kompetitiv werden und auch sehr knapp. Und das war mir auch nicht immer zugute und demnach hat es im dritten Anlauf geklappt, aber ich bin glücklich und daran bin ich schlussendlich auch gewachsen.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man da auch dann wirklich so dranbleiben und sich wahrscheinlich immer wieder neu natürlich motivieren und überzeugen muss, dass es dann halt eben klappt, gerade auch im dritten Anlauf. Dieser Bewerbungsprozess, wie sah der genau aus? Waren das dann Tests, die man machen musste oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist ein mehrstufiger Prozess tatsächlich. Du fängst an, dich in einem Portal anzumelden, ganz einfach mit deinen Daten, damit die wissen, wen können die kontaktieren und wer bist du überhaupt. Dann fängst du allerdings auch an mit einer schriftlichen Bewerbung. Das heißt, du fängst an mit einem Motivationsschreiben, quasi wie bei einer Bewerbung, warum möchtest du das Stipendium haben, was macht dich aus und wer bist du als Person. Des Weiteren brauchst du ein Gutachten oder ein Empfehlungsschreiben von einer Lehrkraft an deiner Schule und einen Lebenslauf dazu auch noch. Und ja, das alles schickst du denen dann ab. Dann wirst du für deine Austauschorganisation auf dich zukommen, die für dich zuständig ist. Und dann einen Termin festmachen, wo es ein Präsenztreffen geben wird und dort wird dann quasi ausgesiebt, wer ins Finale kommt. Und dort wirst du dann Gruppenübungen machen, Gruppenaktivitäten, Einzelinterviews führen und wenn du es dann schaffst, dann kommst du quasi in die finale Runde.
Und dann muss man ja noch mit dazu erklären, dass die Auswahl aus den 299 Wahlkreisen, ne, wird ja dann jeweils eine Person ausgewählt, dass die ja dann durch den Bundestagsabgeordneten oder eben einen Bundestagsabgeordneten geschieht. In diesem Fall bei dir war das ja Johannes Schraps. Wie war das da? Also der hat dich ausgewählt. Wie ging es dann danach weiter?
Genau, als er mich dann ausgewählt hat, haben wir uns erstmal getroffen, erstmal auch mit ihm ein bisschen darüber gequatscht, wie das so sein wird. Das war auf jeden Fall auch ein sehr schöner Moment. Ich weiß noch, meine Eltern waren dabei und wir drei, also meine Eltern und ich, haben so dick gegrinst die ganze Zeit über das ganze Gespräch über, weil wir es kaum glauben konnten, dass endlich auch quasi der Letzte der Familie jetzt in diesem Falle das Stipendium bekommen konnte und das war einfach wahnsinnig. Als er mich dann ausgewählt hat, ging es dann wie folgt weiter. Es ging dann um Details, das heißt, man musste ganz viele Fragenbögen, Dokumente ausfüllen, zum Beispiel auch unter anderem für das Visum in den USA musste man sich darum kümmern, ein paar Nachimpfungen aufgrund der gesundheitlichen Lage und auf jeden Fall sehr viel Papierkram, Gastfamiliensuche unter anderem auch.
Ich denke, man sieht auf jeden Fall, es war ein langer Weg bis dahin, bis du das Stipendium bekommen hast. Was war das dann am Ende für dich wirklich für ein Gefühl, als du wusstest, ja, ich kriege jetzt das parlamentarische Patenschaftsprogramm und darf in die USA fahren?
Ich bin ganz ehrlich, da ist mir so ein großer Stein vom Herzen gefallen. Es fühlt sich einfach so an, als hätte man wirklich die Jahre davor etwas verfolgt, was man nicht erreichen kann, und dann plötzlich kommt diese E-Mail, dieses Telefonat, dieses Gespräch, hey, du bist der, den wir jetzt auserwählt haben, du wirst für ein Jahr in die USA gehen können und das erleben, was du für 3 Jahre wolltest, und man merkt es ja vielleicht auch an meinem Namen und wenn man mich schon mal gesehen hat, dass ich jetzt nicht gerade deutsch aussehe. Das liegt daran, meine Eltern sind aus Vietnam hergekommen und haben hier ein neues Leben gefunden. Und eigentlich aus der Armut heraus sind wir mehr oder weniger aufgewachsen. Finanzielle Engpässe, nicht immer war alles möglich. Manche Situationen waren sehr schwer. Und es war ab einem Zeitpunkt auch nicht mal wirklich fest, ob wir hier auch wirklich bleiben können. Und irgendwie haben meine Eltern sich da durchgebissen und gesagt, wir ermöglichen uns und vor allem unseren Kindern diese viel bessere Zukunft, die wir hier haben. Und vom Kind, was nicht auf Klassenfahrten teilweise mitgehen konnte, weil es nicht genug Geld hatte, bis hin zu der Person zu werden, die dann ein Land repräsentieren kann, in dem du geboren wurdest, in dem du groß gewachsen bist, auch vor allem für Mama und Papa zeigen zu können, hey, die Mühen haben sich gelohnt, hier stehe ich, ich bin jetzt zum Beispiel gerade in Washington DC, ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl.
Klingt definitiv nach einer besonderen Geschichte, die du da beschreibst, und ja, macht das Ganze dann natürlich nochmal schöner wahrscheinlich, das Gefühl, wenn man wirklich diesen Moment dann erlebt, das Stipendium bekommen zu haben. Nun ist es ja so, die Geschichte ist ja nun aber auch dadurch so besonders, weil deine beiden älteren Geschwister genau dieses gleiche Stipendium vorher eben auch schon bekommen haben. Inwiefern hat das dann auch eine Rolle für dich gespielt?
Ja, die waren im Endeffekt die, die es mir ja schmackhaft gemacht haben. An ihnen habe ich ja gesehen, was das Stipendium auslösen kann, was es machen kann, was es bewirken kann. Und ich weiß noch, als ich mit ihnen gevideochattet habe, als sie in den USA waren, aber auch als sie dann wieder hier waren, was die mir erzählt haben. Und das dann so zu hören, war schon mal sehr cool. Und dann im Englischunterricht über American High School Life zu sprechen und dann zu sehen und zu vergleichen, hey, das haben meine Geschwister mir ja auch erzählt, war auf jeden Fall immer schon ganz interessanter Spin, den ich dann auf die ganze Sache hatte, und dementsprechend war dann natürlich auch meine Neugier nochmal viel größer, und durch den ganzen Bewerbungsprozess, vor allem auch durch die Hürden, die ich überwinden musste, waren die auch immer dabei und waren mein emotional Support für die ganze Sache auch immer, auch wenn es mir gerade mal nicht so gut ging, und im Endeffekt haben sie mir da auch wirklich sehr viel geholfen, emotional, waren auch immer da an meiner Seite.
Und dann ist es ja so, dann war ja irgendwann der ganze Papierkram ausgefüllt, es stand fest, du gehst in die USA, es war soweit alles durch. Der Abreisetag rückt dann näher. Wie war das da dann? Wie sah das in dir aus? Welche Ängste, Erwartungen, Vorstellungen hattest du da?
Ich muss erst mal sagen, bei mir war die Gastfamiliensuche auch sehr tricky. Es stand sehr lange nicht fest, ob ich eine Gastfamilie bekommen werde oder nicht. Und vor allem ist es frustrierend, wenn du siehst, dass andere Stipendiaten aus anderen Wahlkreisen nach und nach ihre Gastfamilien bekommen und du sitzt dann noch zu Hause und drückst auf den Refresh-Button in deinen E-Mails, ob du denn jetzt endlich eine Gastfamilie hast oder nicht. Dementsprechend war eine große Sorge sogar schon, bevor ich abfliege, überhaupt, werde ich überhaupt abfliegen. Glücklicherweise kam es so, ich weiß noch, es war sogar zur Zeit zum Pflasterfest, also ich hatte gerade sowieso einen guten Tag, und dann kam der Anruf, hey, wir haben hier eine Gastfamilie für dich. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Tag, und da ging es dann los. Das ging auch alles sehr zügig, weil ich schon einer der Stipendiaten war, die sogar später losgeflogen sind, gerade weil sie erst später ihre Gastfamilie bekommen haben. Das heißt, ich habe ungefähr eine Woche vorm Abflug erst gewusst, dass ich an dem Datum abfliegen werde. Dementsprechend ging das Packen und die Vorbereitungen alle sehr schnell, und ich habe auch das gar nicht richtig realisiert. Das heißt, ich hatte auch gar nicht wirklich diese Zeit, mich darauf mental vorzubereiten. Als ich allerdings dann dort war, als ich dann am Indianapolis Airport stand und als ich dann das Jahr dort verbracht habe, kamen immer wieder diese Momente hoch, wo ich mir so selbst sagen musste, Tang, du hast es geschafft, du bist gerade in den USA, du bist hier. Und das war auf jeden Fall immer sehr schön, und ja, ich glaube, das kam auch so ein bisschen versetzt, gerade weil ich nicht diese Zeit hatte, es zu realisieren, aber genau, das war auf jeden Fall, das waren meine Gefühle.
Dann ging es ja am Ende wirklich sehr schnell, also war dann ja schneller Übergang von Deutschland eben in die USA. Und damit sind wir eigentlich auch gleich dann schon beim nächsten Thema, also jetzt eben nicht mehr vor dem Stipendium, sondern halt eben schon bei der Reise in die USA. Und ja, da eben erstmal als erste Frage, wie bist du eigentlich in den USA angekommen? Wie hast du das erlebt?
Ich habe mich erstmal so auf die kleinen Details konzentriert. Ich habe das auch gar nicht mit Absicht gemacht, es kam einfach so. Ich habe direkt auf die Straßen geachtet, die ganz anders aussehen. Die Autos, die viel größer sind, vor allem die Trucks, also die LKWs, die schon mal eine ganz andere Form haben. Die Verkehrsschilder sahen ganz anders aus. Alle sprechen Englisch. Ja, natürlich, Tang, sprechen die Englisch. Aber die ziehen das auch durch. Das ist nicht wie im bilingualen Unterricht, dass nach der 90-Minuten-Glocke alle wieder die Sprache wechseln, sondern es war wirklich durchgängig Englisch. Und ja, solche kleinen Details sind mir direkt aufgefallen. Und ich war davon, um ehrlich zu sein, fasziniert. Also das waren so kleine Punkte, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt wirklich da. Und so habe ich es wahrgenommen, dass ich quasi immer so auf diese kleinen Dinge zuerst geguckt habe.
Und nimm uns doch nochmal so ein bisschen mit, Zhang. Wo hast du eigentlich genau gewohnt und wie sah dein Alltag dann dort aus?
Also ich habe in einer Kleinstadt im Bundesstaat Indiana gelebt. Die Kleinstadt hieß Brownsburg und ich bin auf eine kleine Privatschule gegangen, die in einem anderen County tatsächlich war, also in einem anderen Bezirk von Indiana, wenn man so möchte. Das heißt, 40 Minuten Autoweg hatte ich vor mir jeden Morgen. Also quasi so eine Fahrt von Hameln nach Hannover, nur um zur Schule zu gelangen, weil die ein bisschen weiter weg ist. Die Privatschule war ungefähr 350 Schüler groß. Und das Besondere an meiner Situation war halt, dass man normalerweise in die Highschool kommt, die in der Stadt, in der man halt lebt. Das heißt, in meinem Falle, wenn ich jetzt in Brownsburg wohne, würde ich in die Brownsburg Highschool gehen. Allerdings gab es Komplikationen mit denen und deswegen war es mir nicht möglich, auf diese Public Highschool zu gehen, was für mich ein bisschen persönlich schade war. Darauf werde ich auch gleich später nochmal näher drauf eingehen. Aber genau, das heißt, ich ging dann auf eine private Highschool, 40 Minuten jeden Morgen und dann 40 Minuten zurück und dann am Abend mit meinen Gasteltern nochmal was unternehmen. Das war so mein Alltag.
Ja, Tang, und dann hattest du erwähnt, dass es ja mit der Highschool immer so ein bisschen schwierig war, weil die halt eben weiter entfernt war. Ja, war das irgendwie eine große Herausforderung für dich oder gab es eben auch bestimmte Hürden, Schwierigkeiten, die du dann überwinden musstest?
Für mich waren es hauptsächlich, sag ich jetzt mal, mentale Herausforderungen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber für mich war es so, durch diese 2 Jahre oder 3 Jahre mehr oder weniger, die ich damit beschäftigt war, dort in die USA zu gehen, habe ich mir natürlich irgendwie schon angefangen, ein Bild im Kopf auszumalen, wie es dort aussehen wird. Und das waren dann die sogenannten Expectations, die ich hatte, also die Erwartungen, die ich hatte. Und meine Erwartungen waren natürlich dadurch dann nochmal bestärkt von meinen Geschwistern, die mir das nochmal erklärt hatten, wie das so ablief, dass man auf eine Public High School geht, in den gelben Schulbus einsteigt und, keine Ahnung, nachmittags Football spielt. Und demnach hatte ich dieses Bild natürlich im Kopf und habe mich riesig, riesig drauf gefreut. Immer wenn ich irgendwie gesagt habe, dass ich mich auf irgendwas in den USA freue, war immer Football mit dabei, war immer American Way of Life dabei, immer dieses typische Bild, was wir von den Filmen immer in den Kopf haben. Und dann kommst du in den USA an und plötzlich wird dir gesagt, nee, du gehst gar nicht auf so eine Public High School, du gehst auf eine private High School, wo es keinen Football gibt, wo es keinen gelben Schulbus gibt und weiß ich nicht. Und klar, für manche mag es jetzt albern klingen, für mich war es aber schon ein kleiner Downer, dann zu wissen, hey, das werde ich nicht haben. Das hat dann dementsprechend auch in den ersten 2 Monaten dann auch, hat man dann gespürt, auch meine Gasteltern im Nachhinein sagen, man hat gemerkt, du warst ein bisschen traurig, ein bisschen leiser, aber da bin ich dann auch rausgekommen, hab gesagt, okay, es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern, mach das Beste draus und es wird trotzdem ein geiles Jahr, wenn du dich beteiligst. Das habe ich dann dementsprechend gemacht und demnach wurde es auch ein gutes Jahr.
Und schauen wir doch dann vielleicht nochmal so ein bisschen über diese Anfangszeit hinaus. Was hast du dann im Rahmen des parlamentarischen Patenschaftsprogramms und allgemein in diesem Jahr so erlebt?
Im Rahmen des PPPs oder wie die es in den USA nennen, des CBYX, Congress Bundestag Youth Exchange, ging es dann 1 Woche nach Washington DC. Das ist ein Programmpunkt, der für alle PPPler festgeschrieben ist. Und Ziel der Reise ist es, sich politisch nochmal weiterzubilden, Altes nochmal aufzufrischen über das amerikanische System und natürlich auch über die Beziehung von Deutschland und den USA nochmal mehr herauszufinden und auch Young Leadership Skills zu entwickeln. Das war dann also Programm. Das heißt, 1 Woche nach Washington DC. In meinem Falle war es im Dezember. Und Programmpunkte, die man dort unter anderem abgeklappert hat, waren das Jefferson Memorial, Lincoln Memorial zu sehen in Person, was auch absolut einmalig ist, das Gefühl, ins Kapitol zu gehen, die Repräsentanten deines Bundesstaates, also die Senatoren in meinem Falle von Indiana zu treffen, das war auch ein Programmpunkt und auch absolut einmaliges Gefühl, es ist unbeschreiblich. Genau, das war etwas zum Beispiel, was vom PPP ausging. Andererseits, weil man ja auch von einer Austauschorganisation geleitet wird, trifft man sich auch mit der Gruppe oder mit dem Jahrgang, der dieses Jahr dort vor Ort ist. Das heißt, nicht nur ich aus Deutschland bin da, sondern auch andere Schüler aus anderen Ländern sind dort. Das heißt, ich habe Leute aus Spanien getroffen, ich habe Leute aus Indonesien getroffen. Also mit dieser Gruppe trifft man sich auch ein paar Mal im Jahr und unternimmt auch nochmal Aktivitäten und bildet sich weiter.
Tang, ich glaube, dann gibt es auch ein Thema, um das kommen wir hier nicht so richtig herum. Es ist ja so, vielleicht ahnst du es schon, worum es jetzt gehen wird. Ja, Stichwort ist Donald Trump und halt eben ja die Wahl, Präsidentschaftswahl in den USA, war ja dann im November gewesen. Ja, wie war das so für dich? Hast du in Indiana selbst da, ja, ich sag jetzt mal vor der Wahl, um die Wahl dann auch einiges so mitbekommen, wie die politische Stimmung da aussah?
Ja, das hat man auf jeden Fall. Und wie gesagt, das Glück zu haben oder das Privileg zu haben, in einem Jahr dort rüber zu fliegen, wenn die Wahlen gerade anstehen, ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Erlebnis als die Zeitpunkte, wo es halt nicht stattfindet. Ja, das hat man mitbekommen auf jeden Fall. Allein schon dadurch, wenn du jetzt durch die Nachbarschaft fährst oder durch andere Kleinstädte fährst, dort sieht man ja manchmal diese Flaggen von wegen Trump und Vance oder Kamala Harris, diese Flaggen, wo Leute in deren Nachbarschaft offen zeigen, wen sie supporten. Da bekommt man das mit. Man bekommt das von der eigenen Gastfamilie mit, dass die jetzt sagen, oh ja, morgen sind Wahlen. Müsste ich mir extra einen Termin freimachen, dass ich wählen gehen kann. Ansonsten auch Aufklärung in der Schule ganz viel. Das heißt, an unserer Schule war es so, dass man jeden Morgen ein Meeting hatte mit der ganzen Schule und dort dann quasi einfach Neuigkeiten besprochen werden. Zum Beispiel, dort wurde angekündigt, dass ich jetzt da bin als Austauschschüler. Dort wurde angekündigt, hey, das Baseballteam verkauft Kuchen in der zweiten Pause, was weiß ich. Und an solchen Morgenmeetings wurde dann über die Wahlen gesprochen und aufgeklärt, wie wichtig es ist, seine Stimme zu nutzen, die man hat. Vor allem auch an die Leute natürlich gerichtet, die schon volljährig sind unter den Schülern, also unter den Seniors. Ja, wurde dann natürlich ganz doll appelliert, seid aufgeklärt und wählt. Das beides. Und ja, daran merkt man das dann natürlich.
Ja, und dann ist es so, Trump wurde ja am Ende eben gewählt, ist dann Präsident in den USA geworden. Wie wurde das dann in Indiana im Land wahrgenommen?
Puh, ja, ganz, ich würde sagen, durchmischt. Indiana ist auf jeden Fall durchmischt. Wenn man auf die Wahlkarte guckt, wie die Bundesstaaten gewählt wurden, war Indiana dann ja schlussendlich einer der Staaten, die dann pro Republikaner gewählt wurde. Das ist ja dieses System, dieses Winner-Takes-All-System, dass welche Seite von den Wahlmännern mehr vorhanden ist und dann diesen einen Kandidaten wählt, kriegt dann die Stimmen auch der anderen, die eigentlich gar nicht diesen Kandidaten gewählt hätten. Und das heißt, Indiana an sich ist schon mal ein Republikaner-Staat. Aber es kommt natürlich nochmal drauf an, wo du lebst, in was für einer Nachbarschaft du lebst, in was für einer Community, in was für einer Stadt du lebst. Bei uns an der Schule war alles sehr, sehr offen. Auch bei uns in der Nachbarschaft waren wir alle sehr, sehr offen gegenüber. Und es war auch nicht selten, dass man, wenn man in der Nachbarschaft rumgelaufen ist, kritische Stimmen gegenüber Trump gehört hat. So auch in der Schule. Aber das kommt dann natürlich drauf an. Ich bin mir sicher, an anderen Orten von Indiana sieht das dann natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Da ist vielleicht die andere Seite ein bisschen stärker vertreten. Aber wie gesagt, bei mir in der Umgebung war das, hatte man alles mehr oder weniger.
Ein anderer Punkt ist ja dann nochmal, nachdem Trump dann im Amt war, war es ja eigentlich ziemlich schnell dann so in der Zeit danach, dass es immer wieder ja auch Aufruhr gab wegen bestimmten Themen, wegen bestimmten Vorfällen. Nur um Beispiele zu nennen, der Zollstreit war eben da. Wir erinnern uns vielleicht an die ICE Raids, ne, als ja es Überfälle gab eben auf Migranten eigentlich, fast auch so ein bisschen über das Land dann irgendwann verteilt. Es gab dann auch den Einsatz der Nationalgarde, also war sicherlich schon einiges was los im Land. Tang, wie hast du das vor Ort erlebt? Hast du von solchen Sachen in den USA dann auch etwas mitbekommen?
Ja, hauptsächlich nur durch Social Media, muss ich sagen. Das heißt, irgendwie auf der Autofahrt, auf der 40-Minuten-Autofahrt mit meinem Gastvater, da hat er auch dann natürlich schon mal gefragt, hey, hast du gerade die News gelesen? Ich so, ja, und habe darüber gesprochen. Unter anderem auch über den Einsatz der Nationalgarde und den Marines. Ansonsten, was ich aber wirklich persönlich mitbekommen habe vor Ort, waren die sogenannten No-Kings-Demos. Das bezieht sich auf Trump, dass quasi er Präsident ist, aber halt kein König. Und da sind dann ja wütende Bürger auf die Straßen gegangen, vor dem Staatshaus in Indiana beispielsweise, und haben dort demonstriert. Leute, die ich kannte, also einfach Bekannte, sind auf diese Demos gegangen. Und ja, das war etwas, was ich persönlich mitbekommen habe.
Und wie war das dann für dich, Tang, ja, wenn du so ein bisschen auf deine Gefühlswelt nochmal so zurückschaust in den USA, hattest du dann auch Angst oder Befürchtung während der Zeit?
Angst hatte ich nicht wirklich. Ich habe hauptsächlich versucht, bei mir selbst zu bleiben. Also klar, ich habe mich politisch natürlich auf den aktuellen Stand gehalten, aber ich habe mich auch versucht, auf meinen eigenen Weg zu konzentrieren und meine Erfahrungen zu machen. Das einzige Thema, wo ich würde jetzt nicht sagen, sehr große Angst, aber da hat man natürlich schon so ein bisschen kritisch drüber nachgedacht und war auch vielleicht ein bisschen bedrückter war. Wie sieht das jetzt mit anderen Austauschprogrammen aus für Deutschland und USA und allgemein Austauschprogrammen in internationale Beziehungen? Denn es war sehr schnell bekannt, dass Gelder, staatliche Gelder für solche Programme gekürzt werden. Und auch wir PPPler haben Briefe zu dieser besonderen Situation bekommen. Das heißt, auch wir PPPler sind irgendwo davon auch betroffen. Und da habe ich natürlich schon die Sorge und stelle ich mir schon die Frage, wie wird das jetzt für die nächsten 4 Jahre aussehen mit Austauschprogrammen? Wird das noch weiterhin stattfinden? Wird es Einschränkungen geben? Und wenn ja, was sind diese Einschränkungen? Da macht man sich dann als Austauschschüler oder als ehemaliger Austauschschüler schon den einen oder anderen Gedanken her.
Gab es denn eigentlich innerhalb dieses einen Jahres auch so ein Highlight, einen Moment, der dir vielleicht so besonders im Kopf geblieben ist?
Boah, Highlights habe ich ganz viele. Erstmal allein überhaupt der Fakt Highschool Sports. Sowas haben wir ja hier in Deutschland nicht wirklich. Also, dass wir Sportteams von der Schule aus haben, die dann gegen andere Schulteams in der Umgebung antreten. Klar, wir haben vielleicht mal beim Schillergymnasium sowas wie eine Bezirksmeisterschaft oder so. Aber das ist das einzige Mal, wo man als Schule gemeinsam gegen andere Schulen antritt im sportlichen Sinne. Und das hatten wir in den USA durchgängig. Das ist dort vollkommen normal. Das heißt, das war auf jeden Fall eine super coole Erfahrung. Ich bin dann dem Fußballteam beigetreten dort, als auch dem Baseballteam, was für mich eine komplett neue Sportart war. Und das hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. An unserer Highschool hatten wir ansonsten auch noch ein Musical, also ein Theaterstück, was wir dann vorgeführt haben. Dort war ich auch drin. Vor allem bei mir, ich möchte Schauspieler werden, war es also nochmal umso besser, dass man sowas direkt von der Schule aus hat. Und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Washington DC-Woche, die ganze Woche war schon mein Highlight. Aber vor allem der Moment, wenn du dem Senator von Indiana die Hand schüttelst und sagst, ja, ich repräsentiere Deutschland. Vor allem, wenn man so eine Geschichte wie ich hat. Ansonsten ein anderes Highlight auch noch. Profisport. Baseball habe ich ja vorhin erwähnt, ist mir sehr schmackhaft geworden. Es war mir auch möglich, dann zu wirklich MLB Baseball spielen zu gehen. MLB ist quasi die NBA des Baseballs dort drüben. Und dort ist es mir auch gelungen, dann ein Autogramm von einem echten Profispieler zu bekommen. Oder auch bei den Pacers, den Indiana Pacers, also dem Basketballteam in der NBA, live zuzugucken in einem Spiel war auch auf jeden Fall nochmal einmalig. Also mein größtes Ziel war es, neue Dinge auszuprobieren, Dinge zu vergleichen aus meinem Bild, was ich davor in Amerika hatte und wie realistisch und wie echt ist das. So, wenn ich jetzt in so eine Highschool gehe, fangen alle an zu tanzen und singen, wie in den Musicals oder also ganz albern gesagt. Aber wie echt ist es? Und das sind alles so Dinge, die ich sonst nicht gemacht hätte und die mir neu waren oder die mir fremd waren oder die ich nur aus Erzählungen kenne. Und das dann dort drüben dann wirklich wahrzunehmen und zu machen, war auf jeden Fall ein Ziel, was ich hatte. Und ich habe es wirklich, wirklich genossen und erfüllt, würde ich sagen.
Ja, eine ganze Menge, die du da erlebt hast, würde ich sagen. Und ist ja auch, denke ich, jetzt schön im Nachhinein dann nochmal wieder so darauf zurückzugucken und zu sehen, ah, das ist alles innerhalb dieses einen Jahres passiert. Ja, wie gesagt, wirklich eine ganze Menge. Was ich interessant fand gerade, du sagtest, ja, du hattest so das Gefühl, Deutschland zu repräsentieren. Daran anschließend die Frage, ja, wie war das denn so deine Rolle? Ist das jetzt so, weil eben dieses Stipendium dann auch vom Deutschen Bundestag vergeben wird, weil halt eben dann auch Johannes Schraps als Bundestagsabgeordneter dich auswählt dafür, hattest du dann auch so eine Art Gefühl, dass du ja eine politische Verantwortung trägst, vielleicht sogar auch so eine Art Botschafter Deutschlands bist? Kann man davon sprechen?
Ja, davon kann man auf jeden Fall sprechen. Und wenn man sich für das Stipendium bewirbt, wird man auch quasi als Junior-Botschafter betitelt. Und so habe ich das auf jeden Fall auch wahrgenommen und auf jeden Fall auch durchgeführt. Als Botschafter für Deutschland. Es gab natürlich einige Stellen, da war das ein bisschen lustig, wenn ich mit einem asiatischen Aussehen und einem asiatischen Namen dann zu anderen hingehe, denen die Hand schüttle und sage, ich bin Deutscher und repräsentiere Deutschland. Aber für mich persönlich ist es eine sehr, sehr große Ehre gewesen, diese Rolle zu erfüllen. Wie gesagt, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und es stand, wie gesagt, auch nicht immer fest, ob wir hier lange leben werden können. Aber wirklich von dieser brechlichen Situation bis hin zu dem Punkt zu kommen, dass man in ein anderes Land geht, in die USA geht und dann Deutschland in einer kleinen Community repräsentiert, ist auf jeden Fall ein wahnsinnig gutes Gefühl und zeigt auf jeden Fall, dass es sich lohnt, auch durchzubeißen und durchzuziehen.
Tang, bei der politischen Lage ist es ja auch so, ich glaube, man kann es so sagen, in Deutschland machen sich ja auch schon einige Menschen halt eben Angst. Wie geht das weiter, gerade mit der Beziehung zwischen Deutschland und den USA, jetzt gerade eben auch unter Präsident Donald Trump? Wie denkst du eben auch darüber nach? Was hast du vielleicht auch so aus den USA ja zu der Frage, zu dem Thema für dich mitgenommen?
Für mich ist es so, ich persönlich habe für mich, wie ich es sehe, zumindest zu einem sehr, sehr winzigen Teil, aber zu einem Teil dazu beigetragen, dass Leute Deutschland sehen, wie es ist, wie es aktuell ist und für was es steht. Und zwar nämlich in meiner kleinen Community, in der ich dort gelebt habe, in meiner kleinen Nachbarschaft, in meiner Schule und so weiter. Habe auch unter anderem in der Schule, vor der ganzen Schule von 350 Schülern, eine Präsentation über Deutschland gehalten und auch, ja, ansonsten immer da gewesen, wenn Leute gefragt haben, hey, wie ist das so? Das ist jetzt vielleicht nicht auf die Welt gesehen der größte Impact, den ich habe. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich nicht den Nobelpreis dafür gewinnen, aber ich habe zumindest, wenn auch nur 2, 3 Leuten gezeigt, dass Deutschland nicht das Deutschland ist, was Leute aus dem Zweiten Weltkrieg kennen oder aus dem Geschichtsunterricht oder dass alle aus Bayern sind, sondern wirklich, ich habe Leuten gezeigt, dass Deutschland viel mehr ist und dass es eigentlich auch wie die USA in dem Punkt ist, nämlich ein Melting Pot, also ein Punkt, wo wirklich viele Kulturen auch aufeinandertreffen und wirklich jeder hier willkommen ist. Und ich denke, wenn jeder, wirklich, wenn sehr, sehr viele Leute diesen kleinen Impact haben, dann ist das jetzt aufs Gesamtbild dann schon ein Unterschied. Wenn das jetzt nur einer macht, wird es nicht viel bringen, sind wir ganz ehrlich. Zumindest nicht auf die große Welt gesehen. Aber wenn sehr viele das machen, wenn das pro Jahr 300 Leute zum Beispiel machen, in verschiedensten Orten der USA, hat das natürlich schon einen Effekt. Und wenn das durchgeführt wird, Jahr für Jahr für Jahr, würde ich auf jeden Fall sagen, trägt das wirklich dazu bei, dass die Beziehungen besser sind.
Kommen wir dann mal wieder ins Hier und Jetzt, Tang, würde ich sagen. Jetzt ist es so, das Jahr in den USA ist um, das parlamentarische Partnerschaftsprogramm ist für dich vorbei. Du sitzt hier im Studio in Hameln gerade vor mir. Ja, und was würdest du sagen, wie blickst du jetzt auf die Zeit, auf das Jahr in den USA zurück?
Ich würde sagen, es war es auf jeden Fall wert. Ich würde das jederzeit wieder machen. Und ja, ein Austauschjahr. Es ist die Zeit, wo man, finde ich, sich auch irgendwie neu finden kann. Man geht in ein fremdes Land, niemand kennt einen. Man kann sich eigentlich also auch mehr oder weniger aussuchen, wer man sein möchte. Möchte man jetzt der Typ sein, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und Videospiele spielt? Oder möchte man der Typ sein, der nach draußen geht, die Leute kennenlernt, neue Dinge kennenlernt, Dinge ausprobiert und Sachen mit seinen eigenen Augen sieht? Und ich habe mich halt eben für Letzteres entschieden. Und ja, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Es war sehr viel Spaß. Es war nicht immer einfach, aber gut, ne, so ist halt das Leben. So, es wird nicht immer einfach sein. Und man kriegt auch sehr viel Perspektive, man kriegt andere Lebensweisen mit. Man wächst einfach dadurch und wie sagt man das so schön im Englischen? You will expand your horizon. Und das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, mein Horizont hat sich auf jeden Fall dadurch viel mehr erweitert. Und ja, würde ich jederzeit wieder machen.
Ja, also ich denke, man merkt auf jeden Fall ganz klar, ne, es war die richtige Entscheidung für dich, sagst du nicht nur, sondern ich glaube, man sieht es halt auch daran, wie du hier vor mir sitzt, dass du halt eben auch lächelst, wenn du davon erzählst. Aber wenn du vielleicht nochmal so ein bisschen konkret sagst oder vielleicht so ein paar Dinge aufzählst, was genau nimmst du dann jetzt auch so aus der Zeit mit?
Für mich das Erste, was mir direkt da einfällt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, mein kleiner Downer, den ich hatte mit, ich darf nicht auf Public High Schools gehen und ich habe nicht Football und ich habe nicht den gelben Schulbus, in den ich einsteigen kann. Daraus habe ich so ein bisschen gelernt, dass Erwartungen zu haben, ist an sich okay und es ist auch irgendwo gut und es ist auch irgendwo normal. Ne? Es ist auch irgendwo menschlich. Das ist ja einfach komplett normal, Erwartungen zu haben, aber man sollte sich nicht darauf zu sehr festigen, sage ich jetzt mal. Wenn es nicht klappt und man es nicht ändern kann, sollte man nicht, wie ich, die ersten 2 Monate in der Ecke sitzen und schmollen. Ich habe es sehr übertrieben gesagt, aber dann lieber direkt schon anfangen und sagen, hey, okay, so ist es jetzt, ich kann es nicht ändern, dann mache ich lieber direkt das Beste draus, aus dem, was ich habe, habe ich schlussendlich gemacht und hier sitze ich und rede gerade mit dir und sage, es war ein geiles Jahr. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich mitnehmen werde und ansonsten einfach, ich habe einen Teil der Welt gesehen, ich habe Leute kennengelernt, die ich sonst nicht kennenlernen würde, ich habe einen Teil der Welt gesehen, den ich sonst nicht sehen würde, beziehungsweise ich habe ihn in echt erlebt. Den Teil der Welt, den man ansonsten nur aus Film, Medien, Musik und so weiter kennt, habe ich keinen Teil davon, aber ich habe diesen Teil in echt gesehen und kann sagen, ich habe authentisches amerikanisches Leben geführt.
Ein anderer Punkt, über den wir auch gerade relativ ausführlich gesprochen haben, war ja diese politische Verantwortung, die du hattest. Ne? Alleine dadurch, dass dir auch das parlamentarische Patenschaftsprogramm von Johannes Schraps als Bundestagsabgeordneten übergeben wurde oder er dich im Prinzip ausgewählt hat. Und du sprachst ja auch davon, dass du ja so eine Art Rolle hattest, eben als Botschafter für Deutschland. Wie sieht es da jetzt aus mit dieser politischen Verantwortung? Spielt die jetzt auch nach dem Stipendium für dich noch eine Rolle?
Ich würde sagen, so direkt natürlich nicht mehr, weil ich bin jetzt nicht mehr von Amerikanern umgeben. Aber diese Verantwortung zu haben, informiert zu bleiben und diese Verantwortung zu haben, wenn Leute mit einem sprechen wollen, da zu sein und einen offenen Dialog zu haben, einen offenen Austausch und vielleicht auch Leute aufzuklären, die vielleicht noch nicht aufgeklärt sind, andererseits aber auch neue Dinge zu lernen und dem offen gegenüber zu sein, auch Neues zu lernen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich ja dort tagtäglich mehr oder weniger gemacht habe. Und das ist auf jeden Fall, dieses Mindset ist auf jeden Fall etwas, was mit mir jetzt hier rübergeschwappt ist und das, was ich auf jeden Fall auch mit mir führen werde, wenn auch nicht als Juniorbotschafter für das PPP.
Wie sieht das denn jetzt aus, wenn uns jetzt junge Schülerinnen und Schüler hören, vielleicht sogar aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont jetzt, und die überlegen jetzt auch, so ein parlamentarisches Patenschaftsprogramm zu machen, sich dafür zu bewerben? Gibt es da Dinge, die du denen dann konkret empfehlen könntest?
Ja, absolut. Macht einen Austausch ja in einem anderen Land. Es muss nicht zwingend USA sein, bin ich ganz ehrlich mit euch. Für mich war es auf jeden Fall die USA, ich wollte dahin, es war mein Ziel und auf jeden Fall, für mich war es die richtige Wahl. Aber allgemein, wenn ihr neugierig seid und einen anderen Teil der Welt sehen wollt, Neues entdecken wollt oder mehr über euch selbst herausfinden wollt, dann macht sowas. Es gibt ganz, ganz viele Programme, die sowas anbieten. AFS ist zum Beispiel so eine Austauschorganisation, die solche Dinge anbietet, um einfach nur mal eine Organisation genannt zu haben. Und macht sowas, seht die Welt und vor allem auch mit Social Media, was wir jetzt haben. Man sieht viel durch die Linse, man kriegt viel auf seine For You-Seite gespült. Aber wirklich mal Sachen selber zu sehen in echt ist natürlich nochmal was ganz anderes.
Tang, dann bleibt uns jetzt am Ende noch der Ausblick nach vorne, der Ausblick in die Zukunft. Wie geht es jetzt für dich weiter?
Ja, Schule geht in die nächste Runde für mich. Aktuell haben wir jetzt gerade Sommerferien und nach den Sommerferien komme ich in die 12. Klasse. Und wir haben jetzt 13 Jahre, das heißt, ich gehe in die 12. Klasse, danach in die 13. Also ich mache dann mein Abitur. Und ja, danach ist Studium angesagt. Ich möchte gerne Schauspiel studieren. Das ist etwas, wo ich mich sehr gerne drin sehe. Und vor allem auch gerade durch meine Schauspielerfahrung, die ich ja dort drüben sammeln konnte, hat mich das nochmal umso mehr bestärkt, das durchzuziehen. Das ist so aktuell der Plan. Ansonsten mit meinen Hobbys weitermachen, die ich hier hatte, Taekwondo zum Beispiel. Und ja, vielleicht, keine Ahnung, Baseball ein bisschen Hameln bekannter zu machen, so als kleine ferne Absicht, das wäre auf jeden Fall auch nochmal was ganz Cooles. Genau.
Also Tang, ich würde sagen, das sind dann am Ende ja auch wirklich schöne Schlussworte. Ja, wir haben jetzt wirklich viel geredet, kann man ja sagen. Ne? Du hast viele deiner Erfahrungen dort geteilt und am Ende, ja, unterm Strich hat man wirklich das Gefühl, es war eine schöne und lehrreiche Zeit für dich. Du hattest da eben deine politische Verantwortung. Jetzt geht's eben erstmal wieder weiter mit der Schule für dich. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Zeit, dass du die Erfahrung mit mir, mit uns hier geteilt hast und wünsche dir natürlich dann auch für deine Zukunft weiterhin alles Gute.
Ja, vielen lieben Dank und wie sagt der Amerikaner so schön, thank you for having me. Ja, und auch an dieser Stelle einen großen Dank an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben und das möglich gemacht haben. Vielen Dank an Mama und Papa, Gamel, Bome Asetnio, danke an Duk und Tui, die besten Geschwister der Welt. Ein riesen Dankeschön an Herrn Johannes Schraps dafür, dass er mich ausgewählt hat. Wie gesagt, es war meine letzte Chance und er war so nett, mich dafür auszuwählen. Also nochmal vielen lieben Dank. Ohne sie wäre das auch nicht möglich gewesen. Vielen Dank an die Lehrkraft, die mir das Gutachten geschrieben hat. Thank you very much to my host parents, Keith and Doug. Thank you very much, Taylor, for being my best friend over there and your family is absolutely awesome. Und ja, ansonsten Dankeschön an alle, die dabei waren. Danke an die lieben Zuhörer. Danke an alle.